Ja, manchmal erfordert es Mut, unseren Glauben zu bekennen. Und wenn ich da so an mich denke, gerade so auf meiner Arbeitsstelle, bei vielen Kollegen, die davon gar nicht so viel halten, ist das schon manchmal ganz schön schwierig und manchmal fällt mir das gar nicht leicht. Aber es gibt Momente, da kann ich gar nicht anders. Und hinterher bin ich immer riesenfroh, dass ich es dann gewagt habe. Vielleicht bin ich deswegen an folgender Geschichte hängen geblieben, weil ich mich da ein bisschen wiedergefunden habe und mich gut reinversetzen konnte. In einem Gottesdienst erzählt Dr. Michael Gillen, ehemals Wissenschaftskorrespondent der ABC News und Physikdozent an der Universität Harvard, seine persönliche Glaubensgeschichte. Er war als Pfarrerssohn aufgewachsen und hatte sich schon früh für ein Leben mit Gott entschieden. Im Laufe der Jahre gewannen seine wissenschaftlichen Interessen jedoch die Oberhand. Der Glaube war bei ihm latent noch vorhanden, aber er lebte ihn nicht aktiv aus und sprach auch nicht darüber. Alle Welt kannte ihn nur als einen kompetenten, erfolgreichen Wissenschaftler. Aber 1998 geschah etwas völlig Unerwartetes. Gerade war die Nachricht von der Geburt Dollys, des ersten Klonschafes, durch die Medien gegangen und Michael wurde im Fernsehen um eine Stellungnahme zur Klontechnik und den damit verbundenen Perspektiven gebeten. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, antwortete er: Ich bin besorgt darüber. Ich bin besorgt als Wissenschaftler und ich bin besorgt als Wissenschaftler, der an Gott glaubt. In dem Moment, als ich Michael dies sagen hörte, erschrak er. Es war ja die Wahrheit. Aber was würde nun geschehen? Er befürchtete, von den Fernsehzuschauern und seinen Kollegen schief angesehen zu werden und jede Menge negativer Reaktionen zu bekommen. Aber das Gegenteil war der Fall. Er erhielt viele begeisterte Zuschriften und Anrufe von Menschen, die sich darüber freuten, dass er sich als Christ geoutet hatte. In dem besagten Gottesdienst erklärte Michael, dass wohl der Heilige Geist selbst, der trotz seines lauwarmen Glaubens ja immer noch in ihm wohnte, ihm in jenem Augenblick diese Worte in den Mund gelegt hatte, weil er sich nicht länger unterdrücken lassen wollte. So wurde Michaels ungeplantes Bekenntnis zu einem Wendepunkt in seinem Leben.
Nach so langer Zeit mal wieder so ein paar Lieder hintereinander singen und Gott die Ehre geben, tut gut. Fand ich einfach zu schön, war mir zu wichtig, finde ich einfach prima und ich freue mich darüber, dass wir so unseren Gott loben und preisen können. Das auch wieder mit unseren Gefühlen in Einklang bringen können und das Ganze so wieder zu einer Einheit wird. Und ich hoffe und bete auch dafür, dass wir in der nächsten Zeit nicht wieder neue Schwierigkeiten oder neue Einschränkungen kriegen, sondern dass wir wirklich langsam wieder anfangen können, normal zu leben, falls man überhaupt weiß, wie das mal war. Gut, soweit zur Vorrede. Bei der Einsegnung von Dirk Arendt als dem neuen Leiter unseres Praxisinstituts Evangelisation auf unserem Bundestag gab es eine interessante Geschichte, die fast keiner mitgekriegt hat und die mir auch erst aufgefallen ist, nachdem Hilmar Schulze uns das erzählt hat. Er hat nämlich darauf bestanden, nicht von unserem Präses eingesegnet zu werden, sondern von Hilmar. Und das hat er begründet mit der ganz einfachen Aussage, dass er gesagt hat, dass der Mann, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten Evangelisation in unserem Bund so stark geprägt hat und wirklich ein Stück weit eine Führungsperson in diesem Bereich war, von diesem Mann möchte er gerne den Segen haben für dieses Amt, was er jetzt neu in seinen Fußstapfen eingeht. Und gut, der Hilmar war nicht mal Leiter davon, aber er war immer der Kopf. Er war immer der, der geredet hat, immer der, der dabei war. Und diese Praxis, dass man um den Segen eines Menschen bittet, weil man in diesem Bereich, wo der andere Gaben, Fähigkeiten hat, selber weiterkommen möchte, ist gar nicht bei uns so oft, wird gar nicht so oft praktiziert. Es ist so ähnlich, wie das bei dem Elia und dem Elisa war, wo der Elia dem Elisa ja nicht nur den Mantel umgehängt hat, sondern der Elisa hinterher, als der klar war, dass der Elia langsam verschwinden würde, wo der Elisa sagt, ich möchte nicht nur einen einfachen Segen von dir, sondern ich möchte den doppelten. Ich möchte wirklich voll und ganz diese Kraft, die Gott dir gegeben hat, auch in meinem Leben erleben. Ich möchte, dass es weitergeht. In anderen Ländern ist diese Art und Weise, Menschen zu segnen, Menschen für Menschen zu beten, ihnen einfach Fähigkeiten weiterzugeben, völlig gebräuchlich. Gibt es ganz, ganz oft immer und immer wieder bei uns. Wir halten uns da etwas zurück. Ich weiß gar nicht mal genau, woran das liegt, obwohl wir Beispiele im Alten und auch im Neuen Testament haben. Ich bin überzeugt davon, dass es sich lohnt, auch von diesem Thema noch mehr zu lernen, darauf einzugehen, wenn wir wollen, dass wir auf Dauer wirklich Kraft und Mut in unseren Gemeinden erleben wollen, die wir dringend brauchen. Dringend brauchen. Wir haben als Gemeinde Jesu die Aufgabe, das Evangelium allen Völkern zu bringen und tun uns schon bei unseren Nachbarn relativ schwer. Ich lade euch ein, nicht jetzt irgendwo zu denken, okay, das betrifft mich nicht mehr. Denn ich glaube, dabei spielt das Alter keine Rolle. Überhaupt nicht. Zwar in dem, was man tut, aber nicht vom Prinzip. Und deswegen lasst uns mitdenken, lasst uns mit überlegen und ich lade euch dazu ein, auch nachzulesen, nochmal zu gucken, was da in der Bibel wirklich alles drinsteht und dann mutig und kraftvoll mitzumachen. In 2. Timotheus 1, in den Versen 6 bis 14, können wir Folgendes lesen. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als Verkünder, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen. Und tritt für sie mit dem Glauben und der Liebe ein, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Soweit der Abschnitt für heute. In diesem Abschnitt geht es zunächst darum, deutlich zu machen, dass das Evangelium eine Kraft hat, die für uns nicht oder kaum nachvollziehbar ist. Ich fange mal nicht vorne an, sondern im zweiten Abschnitt und komme dann gleich zu dem ersten. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Ich habe es die letzte Zeit oft gesagt, das habt ihr vielleicht mitgekriegt und vielleicht hängt es euch auch irgendwann langsam zum Hals raus. Aber ganz ehrlich, in meinem ganzen Leben ist mir das noch nie so auf der Seele gebrannt, wie in den letzten Monaten. Zu verstehen, was es heißt, was Gott in Jesus für uns getan hat. Begeistert davon zu sein, dass Gott für uns Leben geworden ist. Und das, obwohl wir das ja nun mal wissen. Er hat es nicht gemacht, weil wir das verdient hätten. Er hat es nicht gemacht, weil wir besonders gut waren, sondern er hat es gemacht, als wir sogar noch gegen ihn waren. Für uns, die wir daran schuld sind, dass Jesus sterben musste. Für uns geht Jesus ans Kreuz, nimmt all unsere Schuld auf sich und stirbt. Für uns. Das ist eine Botschaft, die gibt es sonst nicht. Das ist absolut einzigartig, dass jemand die Möglichkeit hat und das tut, für Menschen, die ihm nichts normalerweise bedeuten müssten, zu sterben, alles aufzugeben und dafür Neues zu schaffen. Neues zu schaffen, neue Möglichkeiten weiterzugeben, die wir als Menschen aus uns heraus überhaupt nicht haben. Und dann lesen wir in diesem Abschnitt, dass das nicht erst passiert ist, nachdem Gott uns gesehen und gekannt hat, sondern das war schon von Anfang an sein Plan. Uns durch Christus Gnade zu schenken. Gott wollte das so. Er wollte, dass wir Menschen von ihm gerettet werden. Er wollte, dass wir Menschen zu seinem Volk gehören, eine Einheit bilden in ihm. Und das ist in Christus Wirklichkeit geworden. Und weil das eine Tatsache ist, weil das Fakt ist, weil das etwas ist, an dem wir nicht rütteln oder verschieben oder drehen könnten, deswegen ist es wichtig, dass wir das wirklich deutlich machen. Gott hat für uns Menschen den Weg bereitet. Gott hat für uns alles getan. Wenn ich mir unsere Mitmenschen angucke, die Leute, mit denen ich in den letzten Monaten geredet habe, die trotz der Flutkatastrophe, trotz Corona, trotz allen möglichen anderen Sachen sagen, ach ja, es ist nicht so gut im Moment und es wird vielleicht auch irgendwann wieder besser, vielleicht aber auch nicht, das sehen wir mal. Aber was soll das Ganze mit Gott? Wofür brauche ich den? Wofür brauche ich diesen Gott? Was antworte ich da? Was gebe ich zur Antwort? Wofür brauche ich diesen Gott? Damit ich leben kann. Nicht erst nach dem Tod. Das ewige Leben fängt nicht irgendwann erst an, sondern das hat schon angefangen. Wir leben heute schon mit ihm. Er ist heute schon in uns. Er ist durch seinen Geist in uns wirksam. Er verändert uns, gibt uns Möglichkeiten, das Beste aus uns herauszuholen. Gibt uns Möglichkeiten, weiter zu sehen, als wir das normalerweise tun. Gibt uns Möglichkeiten, Liebe zu üben, über das normale Maß hinaus. Weil das, was Jesus für uns getan hat, auch nicht das normale Maß war. Sondern Liebe. Liebe zu uns. Und diese Liebe möchte Gott weitergeben. Das ist das, was die Botschaft des Evangeliums sagt. Gott hat Jesus für uns sterben und auferstehen lassen, damit wir in ihm leben, damit der Tod, der uns von Gott getrennt hat, weg ist, besiegt ist. Wir sind jetzt am Leben mit Gott. Und dieses Leben ist unvergänglich. Also egal, was kommt. Und wenn wir auf dieser Erde irgendwann sterben, was alle irgendwann normalerweise tun, wenn die Entrückung nicht vorher kommt. Aber es spielt keine Rolle. Wir sind am Leben. Christus lebt in uns. Und es kann kommen, was will. Er ist da. Er ist da für uns. Und was das für den Timotheus bedeutet, dem Paulus diesen Brief schreibt, das macht der Paulus jetzt so deutlich. Und mich, schreibt Paulus, hat Gott als Verkündiger, als Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus hat dem Timotheus die Hände aufgelegt und macht ihm deutlich, was es heißt, als Apostel, als Lehrer, als Verkündiger in die Welt hinauszugehen, Gemeinden zu gründen, um die Botschaft bekannt zu machen. Er macht ihm das deutlich, das ist nichts Leichtes, sondern wenn man das tut, muss man damit rechnen, dass man Schwierigkeiten bekommt, dass man viel erleiden muss. Und gerade der 2. Korintherbrief beschreibt ja ausführlich, was Paulus alles durchmachen musste. Und an den Timotheus schreibt er doch trotz der Schande, die mit dem allem verbunden war, was er erlebt hat, gefangen gesetzt zu werden, ausgepeitscht zu werden, nicht beachtet zu werden, von anderen wirklich angespuckt zu werden, alles Mögliche. All das, sagt er, ich verliere nicht den Mut. Warum sollte ich auch? Denn der, den ich kenne, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, der hat die Macht, mich zu bewahren. Der hat mein Leben in seiner Hand. Der ist derjenige, der die Möglichkeit hat, mich weiterzubringen und das, was er mir anvertraut hat, auch bis zum Schluss aufzubewahren, bis Christus wiederkommt. Und deswegen gibt Paulus das weiter an den Timotheus und macht ihm deutlich, mach dir doch keine Sorgen um irgendwelche anderen Sachen. Denk nicht in erster Linie darüber nach, was die Leute denken. Und lass dir vor allen Dingen von ihnen keine Angst einjagen. Warum auch? Gott, der allmächtige Gott, der uns von ganzem Herzen liebt, so sehr, dass er seinen Sohn für uns hat sterben lassen, der ist an unserer Seite. Der steht uns bei. Der ist es, der uns stärkt. Der ist es, der uns weiterbringt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Egal, wie es uns gerade mal geht. Egal, was gerade passiert, Gott steht uns bei. Und deswegen ist es für den Paulus so wichtig, dass er für den Timotheus da ist. Und er hat ihm, so lesen wir das ja in den ersten Versen, einige Zeit vorher, bevor er den Timotheus losgeschickt hat und eingesetzt hat, die Hände aufgelegt, um ihm die entsprechende Gabe zu verleihen, die Gott ihm geschenkt hat. Nicht der Paulus gibt die Gabe weiter, das tut Gott, aber Paulus legt ihm die Hände dafür auf, damit er diese Gabe auch wirklich bekommt und einsetzen kann. Und sagt ihm dann gleichzeitig, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Das mit den Gaben ist ja so eine Sache. Manche glauben, wenn ich eine Gabe von Gott habe, dann ist die einfach so da und dann funktioniert das irgendwie. Die Bibel sagt da deutlich was anderes. Es geht darum, dass wir die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, einüben. zur Entfaltung kommen lassen, wie er es hier schreibt, dass wir darin weiter üben. Wenn ich die Gabe der Lehre habe, geht es darum zu lernen, wie kann ich es besser machen, damit die anderen auch wirklich lernen. Wenn ich die Gabe der Leitung habe, geht es darum zu gucken, wie kann man besser leiten. Wenn ich die Gabe der Barmherzigkeit habe, ist es wichtig, dass ich sehe, wie kann ich das möglichst gut an den Mann bringen oder an die Frau. Es ist wichtig, dass wir in dem, was Gott uns geschenkt hat, lernen. Und manchmal braucht man Menschen, die für einen beten, die einem die Hände auflegen, einem den Segen Gottes auch dafür weitergeben. Denn wir haben irgendwo so eine Eigenart, die ich bei mir zumindest gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, bei dem einen oder anderen vielleicht, aber ich merke das einfach, wenn ich, je nachdem, vor welchen Aufgaben ich stehe, dann rutscht mir auch schon mal das Herz in die Hose. Und dann fragt man sich, wie kriege ich das jetzt hin? Kann ich das wirklich machen? Das passt doch überhaupt nicht zu mir, oder? Dass man ängstlich wird. Und in diese Situation hinein spricht Gott dem Timotheus zu, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Geist ist kraftvoll, verändert. Gottes Geist schenkt Liebe, lässt Liebe in unserem Leben wachsen, dass wir eben nicht mehr nur an uns denken, nicht danach fragen in erster Linie, wie es mir geht oder was ich davon habe. Ganz ehrlich, ich habe die letzte Zeit mit vielen unterschiedlichen Menschen geredet, telefoniert, alles Mögliche. Wir haben in Pastorentreffen über verschiedene Sachen geredet und mir ist eine Sache immer und immer wieder aufgetaucht, dass jemand die Frage stellt, und was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn wir in der Gemeinde versuchen, etwas für andere Menschen umzustellen, damit sie es leichter haben, den Weg in die Gemeinde zu finden? Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn es Menschen gibt, die für andere Menschen sich einsetzen und ihre Gaben einbringen in allen möglichen Bereichen? Manchmal sogar Wunder tun, heilen, wie auch immer. Was habe ich davon? Und diese Frage, was habe ich davon, ist für mich zu einer Frage geworden, die ich für extrem gefährlich halte, weil sie zeigt meine Haltung. Ich frage nicht nach dem, was Gott von mir will, sondern nach dem, was mir am liebsten ist. Und das Verrückte dabei ist, da, wo ich Gottes Willen tue, da, wo ich die Gaben, die Gott mir zur Verfügung gestellt hat, einsetze, erlebe ich, dass es mir besser geht, als wenn ich mir überlege, was ich jetzt gerade lieber tun würde. Das ist das Interessante dabei. Viele scheinen das überhaupt nicht zu wissen, dass da, wo ich mich für andere einsetze, ich brauche das eigentlich hier gar nicht zu sagen, ihr kennt das doch selber. Wie oft habt ihr das erlebt, wenn man irgendwas tut, egal ob das der Yuki-Tag ist, wo man viel Arbeit investiert und sich fragt, ist es das wirklich wert und es einfach Spaß macht und es einem hinterher besser geht als vorher, weil man sieht, das hat sich gelohnt. Auch wenn wir die Zahlen nicht sehen, was mit den Kindern passiert im Laufe der Zeit. Und ich garantiere euch, es hat sich trotzdem gelohnt. Und das, was weitergegeben worden ist, ist da. Das Wort Gottes bleibt nicht leer oder kommt nicht leer zurück. Auch wenn es im Moment noch nicht sichtbar wird. Aber ich bin davon überzeugt, das wird sich ändern. Das wird sich zeigen. Und in vielen anderen Bereichen wurde unheimlich viel investiert. Und niemand hat darunter gelitten, sich einzusetzen für die anderen. Man ist zwar mal müde geworden und konnte deswegen besser schlafen. Aber dass man dadurch etwas verloren hätte, ist ja nicht der Fall. Sondern da, wo ich für andere lebe, so wie Jesus für uns gelebt hat, da werde ich einfach beschenkt. Beschenkt mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Und das versucht der Paulus dem Timotheus hier klarzumachen. Denk daran. Lass diese Gabe zur vollen Entfaltung kommen. Bekenn dich ohne Scheu zu unserem Herrn. Schäm dich nicht, auch zu mir zu stehen, der ich jetzt im Moment im Knast sitze. Schon peinlich, so einen Freund zu haben? Einen, der im Gefängnis sitzt? Für Paulus scheint das klar zu sein, dass es peinlich ist. Aber Paulus sagt, denk daran. Gefangener bin ich, nicht weil ich was falsch gemacht habe, sondern um Jesu willen. Und sei vielmehr auch selber bereit, für das Evangelium zu leiden. Geh davon aus, es wird dir Schwierigkeiten machen und du kriegst Knüppel in den Weg geschmissen. Und du kriegst Situationen, mit denen du nicht mehr klarkommen meinst. Aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich werde das, was ich dir anvertraut habe, bis zum Ende bewahren. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Egal was kommt. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Ich habe vor ein paar Wochen mal versucht, einen Text aus der Offenbarung zu nehmen in der Bibelstunde und wirklich extrem negative Rückmeldungen gekriegt. Man wollte nicht Angst gemacht bekommen, habe ich gar nicht gemacht, soweit ich mich erinnern kann, aber sich damit zu beschäftigen, dass diese Welt vielleicht wirklich zu Ende geht und dass das, was wir in der Offenbarung lesen, nicht etwas ist, was irgendwann mal kommt, sondern was wir Tag für Tag um uns herum erleben. Ganz vieles von dem, was da drin steht, können wir komplett so erleben. Tun wir sogar, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Aber das ist doch nichts, was uns Angst macht, wenn ich verstanden habe, worum es geht. Sondern dann sehe ich, wir sind am Ende dieser Zeit angekommen und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass diese Zeit zu Ende geht, wenn ihr seht, dass das alles passiert, dann freut euch. Freut euch, weil eure Erlösung nahe ist, weil ihr dann endlich da sein könnt, wo ihr eigentlich hingehört. Dass ihr dann endlich dieses Trainingszentrum Erde verlassen könnt und zum richtigen Leben kommt. Freut euch. Aber es ist menschlich. Wir wollen nicht an das Negative, an das Schwere erinnert werden. Wir wollen das nicht. Und das ist eigentlich schade, weil es zeigt uns den Weg. Es zeigt uns, was Jesus für uns getan hat. Jesus in Gethsemane ist für mich immer noch und immer wieder so eine Situation, die mich die letzte Zeit regelmäßig zum Heulen bringt. Nicht nur sinngemäß, sondern wirklich buchstäblich. Zu sehen, wie Jesus da im Garten kniet, mitkriegt, dass seine engsten Freunde, seine Vertrauten, die er ausgebildet hat, die, auf die er sein ganzes Vertrauen setzt für die Zukunft, die pennen und er hält es nicht mehr aus. Der Druck, die Anspannung zu wissen, was jetzt auf ihn zukommt, ist so schlimm, dass aus seinem Schweiß Blutstropfen werden, weil die kleinen Blutgefäße geplatzt sind. Das heißt, sein Blutdruck muss in wahnsinnige Höhen gestiegen sein. Jesus wusste, was auf ihn zukommt und er wusste, was Angst heißt. Aber er hatte eine Entscheidung getroffen. Und er sagt, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass mich wirklich davon verschont bleiben. Aber wenn es das nicht gibt, dann will ich diesen Weg gehen, bis zum Tod am Kreuz, mit der ganzen Schuld der ganzen Menschheit, komplett getrennt von Gott, das erste Mal. Jesus geht diesen Weg, weil er weiß warum, weil er liebt. Und er freut sich auf das, was hinterher kommen wird. Sein Tod ist die Rettung für uns. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir damit leben, dass wir uns das immer wieder auch bewusst machen. Und für den Timotheus schreibt er zum Schluss: Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung. Das ist so eine Hinzufügung, dass immer, wenn das so diese Zeichen mit bei sind, eigentlich lass dir das zum Maßstab dienen. Und tritt für sie mit dem Glauben und mit der Liebe ein, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es gelingen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott führt bis zum Ziel. Aber der Weg ist wichtig, dass wir ihn gehen. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Dieser Timotheus brauchte diesen Brief von Paulus ganz dringend. Und er brauchte das vorher, dass Paulus ihm die Hände aufgelegt hatte und ihn gestärkt hatte. Und ihn in seinen Gaben wirklich weitergebracht hat. Und manchmal brauchen wir das auch, dass wir Menschen haben, die in einem bestimmten Bereich besondere Gaben und Fähigkeiten haben, dass wir sie darum bitten, auch für uns zu beten. So hat es der Hilmar gemacht und es weitergegeben an unseren neuen Referenten oder Leiter des Praxisinstituts Evangelisation, an den Dirk Arendt. So wünsche ich mir das von einem meiner Freunde, der im Moment hier in Deutschland ist, der für mich beten soll, was mir wichtig ist, weiterzukommen, Angst zu verlieren. Hoffnung aufzubauen, Liebe aufzubauen und Kraft. Und da, wo wir füreinander beten, da, wo wir einander das weitergeben, was Gott uns anvertraut hat, helfen wir einander, stärken wir einander. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Gemeinde ist nicht nur eine Organisation, sonst sollte man sie besser Club nennen und nicht mehr Gemeinde. Einen Ort, wo Menschen zusammenkommen, für den Eintritt bezahlen, dafür, dass sie dort Mitglieder sein können. Sie kriegen das, wofür sie sich dort eingetragen haben, und damit ist gut. Gemeinde Jesu ist gleichzeitig der Leib Jesu. Wir sind sein Körper in dieser Erde, auf dieser Erde zur Zeit. Wir sind das, was er tut, durch den er handelt. Wir sind seine Füße, mit denen er an die Orte geht, wo es hingehört. Wir sind seine Hände, die dort anfassen oder umarmen oder trösten, wo es gerade nötig ist. Wir sind sein Mund, der das weitergibt, was wichtig ist. Wir sind seine Augen, die sehen, was er uns zeigt, was wichtig ist. Das ist ein Geschenk, was Gott uns macht, und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass wir uns das mehr und mehr auch wirklich bewusst machen und auch unser Gebet entsprechend wirklich einstellen, dass wir in diese Richtung planen, beten, dass wir Gott darum bitten: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Mach mich zu einem Menschen, der deine Liebe weiterträgt. Mach mich zu einem Menschen, der nicht feige ist, sondern der den Mut hat und die Kraft hat, das Evangelium so weiter zu sagen, dass die Menschen um uns herum es auch verstehen können. Ihre Abwehrmechanismen sind so gut geschult mittlerweile. Schon in der Schule werden die Kinder daraufhin trainiert. Es ist wichtig, dass wir in der Kraft Gottes reden. Anders kriegen wir es nicht mehr hin. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und ich sag das jetzt mal so ganz allgemein: Ich freue mich, wenn ihr auch dafür für mich betet und für die Leitung unserer Gemeinde, für die Aufgaben, die wir uns übernommen haben, auch indem wir uns den Hilmar zum Coach geholt haben, der uns hilft, weiterzukommen, auch für die Gemeinde. Es ist so wichtig, nicht wegen uns, nicht nur, dass unsere Zahlen größer werden oder dass unsere Räume wieder voller werden oder unsere Gemeindekasse sicher ist oder die Gemeinde nicht in den nächsten 15 Jahren ausgestorben ist. Nein, darum geht es nicht. Sondern es gibt Menschen, die neben uns wohnen, Menschen im Dorf, die wir doch eigentlich mögen, die unweigerlich verloren gehen, wenn sie nicht ihr Leben mit Jesus ins Reine bringen. Und das wünschen wir uns doch. Und es ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Das ist meine Hoffnung, das ist das, woran ich arbeite, wofür ich bete, immer und immer wieder und mehr und mehr. Und ich freue mich auf das, was passieren wird. Weil Gott ist da. Er ist groß. Und deswegen will ich mehr und immer mehr auch von ihm. Amen. Lasst uns aufstehen, miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, obwohl es keiner von uns verdient hat. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Obwohl du uns siehst und siehst, wie oft wir unsere eigenen Wege trotz allem gehen. Ich danke dir dafür, dass du uns vergibst, wo wir zu dir kommen und dir unsere Schuld bekennen und dass du uns reinigst und veränderst und dass du uns gebrauchen willst, auch heute, auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr, hier bei uns in unseren Dörfern. Du bist der, der die Menschen retten möchte. Das hast du gesagt. Und du willst uns dazu gebrauchen, als dein Leib. Führe und leite du uns, stärke uns. Und da, wo wir Hilfe von außen brauchen, schenk sie uns. Und schenk uns auch die Offenheit, das zu sehen und die Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Danke dafür, dass du bei uns bist. Und ich lobe und preise dich, Herr, du bist ein guter Gott. Und ich freue mich so sehr, dass ich dich kennen darf und dass ich dich lieben darf und dass ich mit dir gehen kann, weil du da bist. Danke von ganzem Herzen. Amen.